Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
Heute mit Kai Wessler. Gioachino Rossinis L'occasione fa il ladro, Gelegenheit macht Diebe, ist das Thema des heutigen Podcasts. Und bei der Matinee in der Kammeroper hatte ich die Gelegenheit, mit dem Regisseur Markus Darbischer, seiner Ausstatterin Agnes Hasen und dem musikalischen Leiter Pedro Berriso über dieses Werk zu sprechen. Es gibt von Gioachino Rossini diese 5 kurzen Opern, die er in sehr jungen Jahren geschrieben hat und die man auch Farsen nennt. Das sind Einakte, die in den Jahren 1810, 12 und 13 in Venedig für das Teatro San Moise geschrieben worden sind. Und wenn man von dem frühen Rossini spricht, dann ist es ein bisschen absurd bei einem Komponisten, der im Alter von 38 Jahren aufgehört hat, Opern zu schreiben. Im Grunde genommen ist das meiste, was wir von Rossini kennen, früher Rossini. Rossini hat unmittelbar nach diesen Phasen seine Weltkarriere gestartet. 1813 ist nicht nur das Jahr von Il Signor Bruschino, sondern eben auch das Jahr von L'Italiana in Algeri und das Jahr von Tancredi und dann 3 Jahre später mit Il Barbiere di Siviglia ging die Karriere dieses Komponisten gewissermaßen durch die Decke. L'occasione fa il ladro, Gelegenheit macht Diebe, ist das 4. von diesen Stücken. Wir werden gleich auch ein bisschen darüber reden, wie sich diese Werke voneinander unterscheiden. Und es ist ein Stück, das auf einer französischen Komödie vage basiert. Und interessanterweise das einzige dieser frühen Einakter, die auf so einer sprichwörtlichen Redewendung basieren. Also Gelegenheit macht Diebe gibt es tatsächlich in allen europäischen Sprachen als Sprichwort, als eine charmante Entschuldigung dafür, dass jemand einen Diebstahl begeht, aber einen Diebstahl, der dann doch nicht so richtig schlimm ist, weil die Gelegenheit ja den Diebstahl gewissermaßen entschuldigt. Worum geht es? 2 Männer begegnen sich in einem Gewitter, Don Parmenione und Conte Alberto. Und in diesem Gewitter vertauschen die beiden ihre Koffer. Das ist eine Situation, die einem gelegentlich mal passiert im Leben. Also mir ist vor 3 Jahren sowas in der Deutschen Bahn mal passiert. Der eine nimmt den Koffer mit und der andere stellt fest, ups, der übrig gebliebene Koffer ist nicht meiner. Und natürlich ist Parmenione, der zurückbleibt mit dem Koffer, neugierig, was da drin ist. Und gemeinsam mit seinem Diener Martino öffnen sie den Koffer, finden den Inhalt und sie finden das Bild einer schönen Frau. Das ist ein Motiv, nämlich das Motiv, die Rolle von Conte Alberto, von dem sie wissen, dass er auf dem Weg zu seiner Verlobten ist, einzunehmen. Und sie finden den Pass des Grafen. Und dieser Pass ist gewissermaßen die Gelegenheit, die die Handlung in Gang setzt. Denn mit dem Pass kann man die Identität von ihm klauen. Nun kommt es natürlich so, wie es kommen muss. Beide Männer eilen zu der Braut. Sie heißt Berenice und liegt bei ihrem Onkel Eugenio. Und es kommt natürlich zu einem Zusammentreffen. Der eine, der falsche Alberto, sagt, ich bin Alberto, und der echte Alberto nimmt eben für sich in Anspruch, der Graf Alberto zu sein. Kompliziert wird das Ganze nun dadurch, dass Berenice keineswegs gewillt ist, irgendeinen dahergelaufenen Dödel zu heiraten und deswegen mit ihrer Zofe Ernestina die Rolle getauscht hat, um sich gewissermaßen in der Verkleidung aus der Distanz einmal anzugucken, wen sie da eigentlich heiraten soll. Ernestina, die Kammerzofe, ist in Wirklichkeit keine Kammerzofe. Das wird sich jetzt ganz am Ende rausstellen. Sie sehen, es gibt allerlei Verwicklungen und allerlei Knoten, die verwirrt und wieder entwirrt werden müssen. Und davon handelt das Stück. Wer bin ich, ist das große Thema der Oper. Und wie finde ich raus, wer ich bin und was ich eigentlich will? Markus, ihr beide seid schon ein bisschen Experten für kurze Rossini-Opern, denn ihr habt vor etwas mehr als einem Jahr in der Opera Zuid in den Niederlanden 2 Werke von Rossini auf die Bühne gebracht. La Scala di Seta, die Oper davor, und Il Signor Bruschino, die Oper danach. Wenn du jetzt das so Revue passieren lässt, als Rossini-Experte, was ist denn das Besondere und das Spezifische an Gelegenheit macht Diebe?
Ich glaube, es gibt mehrere Besonderheiten. Damals in den Niederlanden war der Plan, einen Abend mit 2 Einakter von Rossini zusammenzumachen. Und dann hatten wir eigentlich die 5 Stücke zur Auswahl. Und dann haben wir versucht, zuerst denkt man, die sind alle ungefähr gleich. Und man macht irgendeine Auswahl, man trifft irgendeine Auswahl. Und natürlich, sobald sich man aber wirklich mit diesen 5 Stücke beschäftigt, kommt man dazu, dass eigentlich jeder Stück wirklich viele Einzelheiten und sehr besonders und sehr eigenartig ist. Und bei Gelegenheit macht Diebe gibt's die allererste große Besonderheit, die auftaucht, ist, dass es 2 Schauplätze hat. Diese Stücke waren immer sehr schnell und sehr ohne großen Aufwand auf die Bühne gebracht und eigentlich könnte man alle 5 Stücke in einem Bühnenbild spielen. Das war damals auch so, Scala di Zetta und Bruschino haben wir dann in einem Bühnenbild gespielt. Außer Gelegenheit macht Diebe, der zwei unterschiedliche Schauplätze braucht. Und diese zwei Schauplätze war eigentlich der erste ziemlich große Challenge, das wir dann hatten, wie wir damit umgehen und wie wir damit spielen.
Ich verrate jetzt an dieser Stelle nicht, wie ihr damit spielt, denn ihr macht das sehr raffiniert und habt zwei Schauplätze, ohne zwei Bühnenbilder zu haben, denn das die Kammeroper ist genauso wenig eine Oper mit Drehbühne und großem Schnürboden wie das Theater in Venedig, in der die Oper uraufgeführt worden ist. Ich habe vorhin schon gesagt, Identität ist ein großes Thema, wie auch bei anderen dieser Phasen. Es geht darum, dass zwei Menschen aufeinandertreffen und sie behaupten, beide die gleiche Person zu sein. Was ist denn der Witz daran eigentlich? Denn wenn ich mir vorstelle, ich komme irgendwo hin und da tritt mir ein anderer Kai Wessler entgegen und sagt, ich bin ja schon da, das ist ja eine sehr bedrohliche Situation eigentlich.
Es gibt heutzutage, glaube ich, einen Begriff, jetzt, der ein bisschen so an Mode ist, und das heißt Gaslighting. Und ich glaube, dass das auf der Bühne 1:1 stattfindet, ist wirklich die witzigste Situation. Passiert in Bruschino ähnlich, wo jemand vor der eine Person steht und sagt, ich bin du. Und der andere sagt, das kann nicht sein, ich bin ich. Nein, ich bin du, du bist ich. Und also diese eigentlich absurde und unmögliche Feststellung und Tatsache, die es nicht eine Tatsache sein kann, einfach das so auf der Bühne so deutlich zu sagen und die andere das Opfer vom Diebstahl in Wahn treiben dadurch, kann man natürlich sehr überspitzt und sehr witzig sich vorstellen.
Das hat Rossini auch sehr witzig komponiert. Das ist der Gegenstand des Quintetts in der Mitte der Oper. Das ist auch die größte Ensemble in diesen fünf frühen Opern, also fünf Figuren gleichzeitig. Alle sind kurz vor dem Wahnsinn, weil sie merken, da passieren Dinge, die sie sich alle gar nicht erklären können. Jetzt haben wir in diesen Stücken, in diesen bürgerlichen Komödien immer wieder solche Situationen von Onkel, die Vormünder sind, von Frauen, die in die Ehe irgendwo versprochen werden, von Situationen und einer Gesellschaft, die wir zwar noch kennen, die aber nicht mehr unbedingt die unsere ist. Ihr habt das übersetzt, ihr habt auch versucht, diese Problematik Herr und Diener dem eine moderne Form zu geben. Vielleicht könnt ihr beide auch aus der Perspektive von Kostümen einmal beschreiben, wie ihr davor gegangen seid und was wir zu erwarten haben und wie man diese Komödiensituation eigentlich ohne Humorverlust auf die Bühne bringen kann.
Also bei uns ist, glaube ich, gleich beim Erarbeiten des Stückes der Gedanke aufgekommen, dass uns dieser Ständedünkel zwischen Herr und Diener, Herrin und Zofe weniger interessiert als die Menschen dahinter, als die Personen dahinter. Jetzt ist natürlich eine Verstellungskomödie ohnehin ein Geschenk an jede Kostümbildnerin, weil man natürlich mit Kostümen ganz viel erzählen kann. Zum Beispiel, was ist ein Graf, was macht einen Grafen aus, was macht aber auch jemanden aus, der eigentlich ein bisschen ein Ganove und Kleinkrimineller ist und versucht, einen Grafen darzustellen, ist jemand, der eine Fliege trägt und ein Stecktuch und eine ernste Brille, ist das schon ein Graf? Wie bewegt sich jemand in den Schuhen eines Grafen? Wie bewegt sich jemand, wenn er selbst ist und eigentlich auf der Bühne mehr beobachtet und abhängt, was wir bei Parmenione zu Beginn erleben? Also es ist tatsächlich eine große Freude gewesen, das herauszuarbeiten, viel mehr als jetzt so diese Dynamik zwischen Herr und Diener, Herrin und Sofa. Also wie verhalten sich Menschen, die sich als wer andere ausgeben, die sich verkleiden? Dann natürlich aus der Sicht einer Kostümbildnerin schnelle Kostümwechsel. Also manchmal glaubt man gar nicht, wie es da hinter der Bühne zugeht. Da treten unsere beiden Sängerinnen ab und dann ist dahinter ein ganzer Heerstab an Menschen, die sich gut um sie kümmern und Perücken ändern, schnelle Kostümwechsel machen und sie schnellstmöglich wieder auf die Bühne schicken, weil die in 30 Sekunden später schon wieder als wer andere auf der Bühne auftauchen. Also das macht unglaublich Spaß und hat uns eigentlich mehr beflügelt im Erarbeiten als jetzt, glaube ich, die Ständedünkel sozusagen in der Geschichte.
Nun gibt es ja ein Requisit, was im Stück eine wichtige Rolle spielt, nämlich der Koffer. In einem italienischen Libretto heißt das Stück auch Gelegenheit macht Diebe oder der Koffertausch. Und mit so einem Koffertausch beginnt das ganze Stück und der Koffer ist ein bisschen die geheime Box, aus der alles Mögliche rauskommt. Wir öffnen aber tatsächlich nur einen Koffer, nämlich den von Graf Alberto. Alle anderen Koffer bleiben zu.
Ich weiß nicht, wie viel ich dann verraten soll oder nicht, aber auf jeden Fall, es gibt nicht zwei Koffer, sondern es gibt mindestens vier Koffer auf der Bühne. Dann, und es gibt auch andere Figuren, die Koffer haben, die vielleicht nicht im Libretto den Koffer haben, aber das, ja, wir haben die Situation so sehr in die Spitze treiben zu wollen, dass wir da draus eben Humor, Witz und Komödie so ziehen können.
Also du lässt jetzt deinen dramaturgischen Koffer schön geschlossen, damit wir nichts verraten. Aber ich möchte auch über ein anderes Objekt auf der Bühne sprechen. Es gibt ja den Topos der Türenkomödie. Es geht dauernd eine Tür auf und jemand kommt raus und wenn man eine Tür öffnet, steht garantiert jemand anders dahinter, als man erwartet. Nun habt ihr in diesem Stück ein neues Genre erfunden, nämlich die Drehtürkomödie. Es gibt viele Drehtüren auf der Bühne. Warum und was kann man damit alles machen? Auch hier, wir wollen nicht so viel verraten, man wird es auch sehen. Und Witze kann man sowieso nicht erklären. Aber was war eure Faszination für die Drehtür?
Also als wir mit dem Stück anfingen uns zu befassen, war es uns relativ schnell klar, obwohl wir am Anfang da ein bisschen gehadert haben. Man fragt sich immer, wo spielt dieses Stück? Wo findet das alles statt? Und dann fängt man an, ja, dann sind die Leute in einem Hotel oder dann haben wir irgendwann, ich weiß, erzähle ich immer denselben Beispiel, wir haben dann irgendwann erfunden, es spielt sich alles in einer Kunstgalerie und das ist, der eine ist ein Galerist und der andere ist ein Kunstfälscher. Wir haben irgendwie versucht, das alles so einzuordnen in irgendeinem Schauort. Aber wir haben auch schnell gemerkt, dass das Stück das nicht wirklich braucht, weil das Stück nicht darum geht. Das Stück geht um die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen diese falschen oder richtigen Identitäts und diese Figuren, die verstecken, wer sie eigentlich sind. Und dadurch sind wir sehr schnell rangekommen, dass wir vielleicht nicht einen Ort brauchen, sondern eher ein Spielkonstrukt und ja, und ein Spiel mit Spielregeln. Und dann kam Agnes auf die Idee von den Drehtüren, womit wir sehr glücklich geworden sind.
Ja, ich glaube, was die Drehtüren auch auszeichnet, ist die Schnelligkeit und die Dynamik, die damit sehr leicht erzeugt werden kann. Weil wir, sobald wir an das Stück näher herangegangen sind, gemerkt haben, das hat einen unglaublich schnellen, rasanten Duktus. Also da wechseln Szenen ganz rasant aufeinander. Es sind zwei Personen, die reden miteinander, auf einmal kommt wer Dritter, es verschwindet wieder jemand, es kommen wieder zwei dazu. Und so springt das die ganze Zeit hin und her, so wie du, Kai, schon gesagt hast, dieses Tür auf, Tür zu. Und wir haben eigentlich dann nach einer Möglichkeit gesucht, das auch wirklich ganz rasant auf die Bühne bringen zu können. Und das sind Drehtüren, sind natürlich ein fantastisches Hilfsmittel dafür, werden ja auch schon in den Stummfilmen zur Genüge verwendet. Also da lässt sich Slapstick ohne Ende damit produzieren. Und Markus hat das wirklich gemeinsam mit unseren Sängern ganz toll, finde ich, erarbeitet, dass das wirklich fließende Übergänge sind und es ist fast wie so ein Wegwischen von einer Szene und die nächste Szene beginnt. Also es werden regelmäßig Personen aufgesaugt von diesen Drehtüren und wieder ausgespuckt und es geht weiter. Und dann haben wir irgendwann einmal zusätzlich gedacht, was ist, wenn nicht nur Personen durch diese Drehtüren kommen? Und mehr verrate ich jetzt dazu nicht. Aber es ist einfach ein tolles Hilfsmittel, um Variation und Beweglichkeit zu schaffen.
Markus, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, nämlich, dass alle Figuren sich verkleiden und herausfinden wollen, wer sie sind. Das ist ja eine schöne Paradoxie eigentlich, dass man in eine andere Rolle schlüpfen muss, um herauszufinden, wer man eigentlich ist und zu wem man eigentlich gehört. Das scheint mir doch auch etwas sehr Besonderes an diesem Stück zu sein, was ich von anderen Komödien so nicht kenne, dass eigentlich alle Figuren im Laufe des Stückes einmal die Identität wechseln und jemand anderer werden.
Es gibt Identitätstausch im Libretto und es gibt dann unsere eigene Überspitzung. Der Beispiel, der mir vorkommt, ist der Diener Martino, den wir nicht als Diener inszeniert haben und dann aber, wenn er in diesen unbekannten Haushalt ankommt, sich dann doch als Diener verkleiden muss, um vorzutäuschen, dass er der Diener von Parmignone ist. Da findet er sich selber seine eigene Identität irgendwie. Damit haben wir auch gespielt.
Das möchten wir noch nicht verraten. Sie werden es in der Inszenierung sehen. Agnes, eine Frage habe ich noch an dich, die ein bisschen auch so ein Theaterselbstverständnis, glaube ich, von uns berührt. Wenn man Komödien ausstattet, dann fragt man sich immer, was soll eigentlich daran lustig sein? Ist die Musik lustig? Ist die Inszenierung lustig? Oder brauchen die Darsteller lustige Kostüme? Was ist deine Haltung dazu? Versuchst du, wenn du eine Komödie ausstattest, die Figuren lustig aussehen zu lassen?
Sehr gute Frage. Also ich kann jetzt nicht für Komödie allgemein sprechen, aber für dieses Stück zum Beispiel, dass es das gar nicht gebraucht hat. Also wir, das ist auch etwas sehr Schönes an dir, Markus, dass du alle deine Figuren auf der Bühne schätzt und niemanden bloßstellst sozusagen. Also wir machen nicht Komödie auf Kosten von jemandem, der hier auf der Bühne steht, sondern mehr oder weniger mit allen, die hier auf der Bühne sind. Das heißt, Kostüme an sich für Komödie müssten jetzt per se vielleicht nicht bunter und lustiger und auffälliger und so sein, obwohl ich schon verraten darf, es gibt Farben und wir spielen nicht schwarz-weiß, sondern ich glaube, dass es hier in der Komödie mehr darum gegangen ist, sozusagen Witz durch die Archetypen der Figuren entstehen zu lassen. Also uns interessieren schon die Personen hinter den Figuren, aber natürlich treiben wir das Ganze ein bisschen auf die Spitze und bringen dadurch irgendwie sehr prägnante Charaktere heraus. Also eben, wie sieht eine sehr extrovertierte Hausherrin aus, die auf einmal in ein Zofenkleid schlüpfen muss? Oder genau, der Eusebio, du hast es erwähnt, wir haben mal mit dieser Fantasie des Kunstgaleristen gespielt. Wie sieht so ein mondäner Typ aus New York aus? Also wir haben schon so ein bisschen Archetypen geschaffen damit und damit eigentlich mehr Witz, glaube ich, hineingebracht als per se jetzt Commedia dell'arte Kostüme oder besonders witzige Kostüme zu schaffen, ja.
Wir mussten auch damit rechnen, dass die meisten von den Figuren auf der Bühne treten sehr schnell in der Handlung in den Kostüm auf. Das heißt, wir sehen sie in den eigentlichen Originalkostümen von der eigentlichen Figur sehr kurz auf der Bühne. Und deswegen mussten wir das so zeigen, dass es für das Publikum sehr schnell und deutlich und erkennbar, ich weiß, wer dieser Mensch ist, weil der so oder so gekleidet ist, weil ich dann den schnell in den falschen Kostüm sehen werde. Wir haben auch eben dadurch, wir haben ja diese Archetypen gespielt und nicht die Commedia dell'arte Archetypen, sondern moderne Archetypen, die für unseres Publikum schnell erkennbar sind.
Und Sie werden sehen, man fragt sich irgendwann, was ist jetzt eigentlich das wahre Kostüm und was ist das falsche und wer ist eigentlich der echte und wer ist das falsche. Bevor wir nun gleich über die Musik reden möchten, Pedro, haben wir noch ein bisschen Musik für Sie und zwar ein Duett zwischen dem echten Grafen Alberto und der echten Braut, nämlich Berenice. Die beiden begegnen sich relativ früh im Stück, nur dass Conte Alberto glaubt, dass Berenice die Zofe ist und Berenice glaubt, dass der echte Graf Alberto der falsche Graf Alberto als ein Hochstapler ist. Trotzdem merkt man, dass zwischen den beiden sich ziemlich schnell etwas entwickelt, eine kleine Spannung, die im Raum liegt und die entlädt sich oder erfüllt sich gewissermaßen kurz vor dem Finale, kurz bevor dann die Oper auch zu Ende ist. Wir hören dieses kleine und sehr, sehr schöne Liebesduett mit Alberto Robert als Alberto und Ina Demenkova als Berenice und am Klavier Julia Simonian.
Oh, quanto songate bene. Oh.
Pedro, wir reden über Rossini, wir reden über den frühen Rossini und wir sehen in diesem Stück ein bisschen oder hören vor allem einen Komponisten, der seinen eigenen Stil gerade noch findet, der dabei ist, seinen Personalstil zu entwickeln. Wie weit ist er in seiner Entwicklung? How far is he in his way? What is different from the Rossini we know from Barbieri and Cenerentola e tante cose?
It's one of the operas from his beginning, let's say, but it's not, I always say, it's young Rossini, but not baby Rossini. It's his eighth opera. And by then, as we could hear now, he had already developed all the musical tropes that we recognize immediately as Rossini. That still had to be refined, and only 4 years later he wrote Barbieri, which we can consider like the masterpiece that defines his Italian style in opera buffa. In opera seria he did different things, and later on he went to France and adopted the French lyric opera style. Guillaume Tell is the big example of that. I hear and I feel a lot into the direction of Barbieri. What I think, in my honest opinion, that makes the difference between this young Rossini and a little bit the still young but more mature Rossini in opera buffa is timing. When he composed the Farse, theatrical timing, when he composed the Farse, these short operas in Venice, the structure of the music, the form of the music, it's still very archetypical as the theater pieces are. Everything has an introduction, everything has an evolution, everything has a coda. It's very, it's solita forma, the used shape, the used form before it was defined. If we just move 4 years forward into Barbieri, he's much more sensitive as a composer to theatrical timings. And sometimes he says, I don't need an introduction here, action. And that's one of the contributions of his golden era of Barbieri or Cenerentola, that theatrically they work immediately. And here in Occasione Fai Ladro, sometimes we had the challenge that, yes, we feel that the theatrical tension should go forward, but we have music. What do we do with it?
And the other way around, too.
And the other way around, too. Situations where we would say, okay, this scene is so ridiculous that it deserves to last twice as long. But it, alas, he only composed 8 bars of music. I think that's the difference.
Wie anspruchsvoll sind die Partien, die Sängerrollen in diesem Stück? Ist es ein Stück für junge Sänger oder für gestandene Belkantisten?
Well, I can explain a little bit what the situation was for the people he created this piece. It was a troupe, it was a theater troupe. Venice at the time had several theaters of different sizes and levels. San Mose had the theater where he premiered all these short operas, had a very high-level troupe of singers, but it was a very small theater, not so different from the Kamaupa. He wrote these pieces, and as it usually happens, composers at this time were always writing for professionals, for very experienced singers. Of course, these singers were not experienced in singing Rossini. These singers were experienced in singing Zingarelli, Pavesi, Mahler, maybe a little bit of Mozart, because of the north
Cimarosa
of Italy.
Cimarosa Paisiello.
Cimarosa Paisiello, genau. But they were definitely people that were very, very experienced in playing the Goldonian, post-Goldonian Commedia dell'arte style, opera buffa. Nozze di Figaro as the best example. And as singers also, of course. But Rossini, as a child and as a young adult, or before he became a composer full-time, he was also a singer. His mother was a singer, a professional opera singer. So he really knew from within how to write for voices. And that we hear from the first composition.
Wir haben vorhin gesprochen darüber, das ist eine Komödie, es hat viel Humor. Wie witzig ist die Musik und was macht die Musik witzig? Du hast gestern angefangen, mit dem Orchester zu probieren und wir wissen, dass Rossini zwar die Rezitative einen Mitarbeiter hat schreiben lassen, aber dass er natürlich selber instrumentiert hat, wie immer. Hört man das in der Instrumentation, diesen Rossini-Stil, und was ist der Humor in seiner Musik?
Rossini, in music, he uses two devices, not different from other composers of the time, but it's what he uses to create comedy. One is sound context, atmosphere, and it's something that we feel in a way, or we always say that Mozart was the master of that, because we call it psychology, character psychology, in the texture of the orchestra. Of course, Mozart didn't invite it. He just did it best. But if Rossini, for instance, to give you an example, there is a scene of courtship where one impostor is trying to see the other impostress. And Rossini, from the beginning, gives music that is very refined and very elegant and very... Everybody's in their best behavior here. In the fifth bar, he makes a false accent in the wrong completely place just to show that the situation is not real. It's just grotesque. And everybody is pretending to be something else. That's one example. The other thing that he's very good with is affording timing for the performers to do their job. Meaning, when there is a joke or a very funny moment in the story, he usually stops the music or elevates the tension and then stops the music for the actors, the singers, to make the joke. So he always leaves the joke, what we would say the butt of the joke, he presets one, two, then he stops the music and always lets the singer to do three. Ha ha ha. So, and that's a technique that it's very studied, and he does it with a lot of science, in a way.
Wir können davon ausgehen, Rossini hat das gelernt, wenn er selber im Theater war. Er hat natürlich die Erfahrung von vielen Opern, die er gesehen hat. Und es ist eben, wie du gesagt hast, bereits die achte Oper, von der eben vier andere Kurzopern waren. Pedro, du bist selber als Gesangscoach viel unterwegs, als Chorrepetitor, als musikalischer Assistent. Du hast im Sommer mit Cecilia Bartoli und anderen in Salzburg gearbeitet. Wie coacht man bel canto? Was ist deine Herausforderung, diesen speziellen Rossini-Ton zu treffen und auch ein Ensemble zusammenzubringen, dass alle diesen gemeinsamen Stil und Spirit im Gesang singen können?
Bel canto is a passepartout term. It's a social construct that we use as a society to distinguish Italian music of a certain tradition versus Germanic or Central European music or French lyric music from the 19th century. It's very difficult to define what bel canto is, but my experience and my interpretation, it's a very big umbrella term that covers from Monteverdi and Cavalli, the early Baroque, this idea of recitar cantando, like acting through singing and using the voice as a vehicle of expression and beauty, which is very important because back in the day, 18th century, 17th century even, art had the principal function of providing beauty, of providing escapism from a very difficult life and a very difficult society. So art in any of its forms was there to provide principally beauty. It was not necessarily to provide realness or to provide struggle or to provide a mirror for you to look yourself in. No, it was there just for you to go somewhere else for 4 hours when you went to the theater. So Monteverdi Cavalli started this early Baroque. Handel for sure is bel canto. Vivaldi for sure is bel canto. Then this tradition gets uninterrupted. It keeps evolving. Mozart goes to Italy and learns it and then applies it to his German way of composing, but then that's what the perfect mixture in a way. And for instance, in terms of voice writing, we feel that difference between Mozart operas and Fidelio by Beethoven. Beethoven didn't have this vocal culture that Mozart had learned in Italy. What I would say it's bel canto. Then next generation is Rossini. It's not that Rossini was born and then suddenly bel canto starts appearing. This comes from a long tradition. It's a tradition that was taught in conservatoires in Italy, mostly to castrati singers, but then non-castrato singers would learn this technique too. And I think after Rossini, Donizetti and Bellini and young Verdi took it over. And then, because society had changed and it was the French Revolution and the Napoleon invasion that in a way changed everything culturally in Europe, after that, art shifted, and art was not there for beauty and escapism anymore. It also needed to represent the struggle of the individual, because for the first time we have the notion of an individual after the French Revolution. And then it's when bel canto, in a way, evolves into something else, verismo.
Es gibt Eine Sache, die ihr vorhin angedeutet habt, Markus, mit der Frage, es gibt da das Werk und es gibt eure Fassung. Ihr habt ein bisschen in das Werk eingegriffen, das tun wir am Musiktheater in der Wien ja ganz gerne einmal, Stücke für uns herrichten, Stücke auch anzupassen, unsere Gegebenheiten, also so wie Rossini für ein sehr spezielles Ensemble geschrieben hat, haben wir ein ganz anderes Ensemble hier, wir haben auch eine andere Gesellschaft, eine andere Zeit, zum Teil andere Sehgewohnheiten. Es ging aber dabei nicht, euch über das Stück zu erheben, sondern ihr habt gesagt, es gibt ein paar Schwächen in dem Stück, die müssen wir ausbügeln. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was sind die Schwächen und wie habt ihr sie ausgebügelt und was hören wir auf diese Weise, was wir sonst nicht hören würden?
Es gibt, glaube ich, drei konkrete Sachen. Das eine ist zum Beispiel, wir haben gerade dieses sehr schöne Liebesduett gehört. Das Liebespaar kommt zusammen am Ende. Es ist aber im Stück so, dass dasselbe Paar, wenn sie sich begegnen am Anfang, sie noch als Zofe verkleidet, weil jetzt im Duett ist sie schon Berenice, dass sie sich sofort verlieben und auch gleich ein Liebesduett singen. Und so schön diese Musik von dieses erstes Liebesduett ist, ist es erstens sehr ähnlich zu diesem zweiten und zweitens, es nimmt sehr viel von der Spannung weg, wenn wir schon von vornherein wissen, dass die beiden schon ein Liebesduett haben. Wir haben tatsächlich, obwohl wir gezweifelt haben, weil die Musik wirklich schön ist und das Stück nicht so lang ist, das Stück braucht nicht gekürzt zu werden, haben wir auch nicht. Aber dieses Liebesduett wegzunehmen war so eine Entscheidung, die man treffen musste. Und jetzt aber im Laufe der Proben stellen wir fest, dass es wirklich die richtige Entscheidung war, weil es macht viel mehr Spaß, diese sexuelle Anspannung zwischen den beiden Figuren im Laufe des Stückes so ganz langsam aufbauen zu lassen und dann wissen wir, wo wir ankommen.
Und das in der Uraufführung gab es ein Ensemble mit zwei gewichtigen Bässen, deswegen haben beide Bässe, sowohl Parmignone als auch Martino, eine eigene Arie. Es ist relativ ungewöhnlich, dass eine Dienerfigur so eine Arie singt. Und es gibt aber auch zwei Frauen. Es gab eine Primadonna und eine Secondadonna. Und die Secondadonna bei der Uraufführung hat keine eine eigene Arie bekommen. Auch da habt ihr ein bisschen korrigierend eingegriffen, denn es sind zwei gewichtige Frauenfiguren, die da auf der Bühne stehen, die beide auch ihre Geschichte verdienen.
Genau, oft in diesen Stücken, wie sie entstanden sind historisch, gibt's viele, ich sag mal, externe Faktoren, warum dann eine Figur eine Arie mehr oder weniger hat, wie in diesem Fall zum Beispiel der Rang von den Sängern, und viel weniger mit der Handlung oder mit dem Libretto oder mit was man dramatisch braucht, um einen Bogen aufzubauen. Zum Beispiel Martino hat eine Arie, die wir auch, es ist eine sehr, sehr witzige Arie und wir machen was sehr Lustiges daraus, glaube ich. Aber von der Handlung her ist Martino eine viel weniger wichtige Figur als die Ernestine. Ernestine ist als eine von den Paaren, die getauscht werden, eine sehr wichtige Figur. Diese Figur, die wir auch als Zofe sehen und dann am Ende aber erfahren, dass sie keine Zofe war, es gibt sehr viele Informationen bezüglich dieser Figur und sie hat aber keine Arie. Wir können diese Figur ohne Arie, wir müssen die Figur ohne Arie vorstellen und das ist viel schwierig. Und so haben wir zusammen mit Pedro ein externes Stück, was nicht aus Occasione ist, eingefügt und dadurch ein bisschen mehr Gewicht in die Rolle der Ernestina gegeben und auch im Recitativo später haben wir auch.
Ja, da wollte ich mich drauf zu sprechen kommen. Also das Stück, was hinzugefügt ist, ist von Rossini, vom späten Rossini, eine Arie auf einen Text von Pietro Metastasio, den Rossini tatsächlich 6-mal vertont hat. Und Sie werden in der Aufführung das hören, also so wie man, wenn man alte Gebäude restauriert, ja zum Teil sichtbar macht, dass da was restauriert worden ist, hören Sie auch bei dieser Arie, dass es nicht aus dem eigentlichen Stück ist, denn sie wird nur vom Hammerklavier begleitet und nicht vom vollen Orchester, da es eben ein Klavierlied ist. Ihr habt aber auch Rezitative neu erfunden. Und das ist ja ganz interessant, denn die originalen Rezitative stammen nicht von Rossini, sondern von einem unbekannten Komponisten. Die hinzugefügten Rezitative stammen auch nicht von Rossini, aber von Pedro Berizzo. Also wie erfindet man eigentlich Rezitative im Stil von Rossini? Ist es eine Stilkopie? Habt ihr versucht, im Stil zu bleiben? Wie macht man das?
First, you need to have had a lot of experience with Rossini music to, in a way, be able to recognize the tropes. However, Rossini wrote very little of the recitatives of his operas. It's almost the exception. I think only three of the Italian operas have secco recitatives written by him. It was just performance practice. Usually theaters had ensembles, and the composer would arrive always very late with the music. So because the recitatives have the most text, ensemble members needed to start learning earlier. So usually the Kapellmeister or one of the musicians on staff in the theater would write the recitatives early in advance. Maybe in luxurious situations, they would communicate with the composer and said, well, in what key will the aria of the soprano be? B flat major. Okay, then I will finish the recitative in B flat major or in another key that suits. But that's also, it almost never happens like that. So when you do a Rossini opera, no matter which, Barbieri included, Cenerentola included, you need to have that flexibility with recitatives. Barbieri and Cenerentola, he wrote for Rome, which was for a theater of a higher artistic standard than the one he wrote Occasione fa il ladro. The recitatives in Barbieri and Cenerentola are quite decent, quite good. Minor changes needs to happen. However, in Occasione fa il ladro, we found, okay, these recitatives were really done by someone that maybe was a beginner or something like that. So we use in performance practice back in the day and very much aware of not betraying the spirit of the piece or of the original piece. We created new situations. We found texts, or I wrote texts in the metrical and in the poetic style of the standardized recitative of writing. And I have played so much Rossini as a correpetito myself, and I have done so many recitatives by Rossini on the style of Rossini, that I could just apply the same logic and try to make it very smooth, so you should not notice.
But, and then also, in, I want to add, in the spirit of the performance practice, that we did a version, but then also during the rehearsals, we kept adapting and changing, and we were according to the situation, the scenic situation that was developing in the rehearsal, and according to what we needed among the singers, we kept working on it and adapting it throughout the rehearsal process, which was also quite a lot of fun to do.
Die Proben waren ein großer Spaß, sie sind es noch. Wir hatten am Freitag die Klavierprobe und werden in der nächsten Woche mit Orchester proben. Wir sind fast am Ende, aber haben noch ein bisschen Musik für Sie. Sie haben vorhin die liebende Berenice gehört mit ihrem Alberto und Sie hören nun die streitende Berenice mit Don Parmenione, von dem sie noch nicht weiß, dass er nicht Alberto, sondern ein Hochstapler ist. Sie hat aber einen starken Verdacht und unterzieht ihm einem Verhör. Und in diesem Verhör wird ihr ziemlich klar, was da gespielt wird, denn Parmenione kann all ihre Detailfragen zu seiner Familie, seiner Schwester, laufenden Prozessen und anderen persönlichen Details nur mit merkwürdigen Ausflüchten begegnen. Und auf diese Weise kommt es zwischen den beiden zu einem heftigen Streit und sie beschimpfen sich aufs Unflätige auf Italienisch. Sie werden dann bei der Aufführung natürlich in den Übersetzungen sehen können, was die beiden sich an den Kopf werfen. Wir hören noch einmal Ila Demenkova als Berenice und Roberto Lorenzi als Parmenione. Das war unser Podcast Probenzimmer zu Gioachino Rossinis L'Occasione fa il ladro in der Kammeroper. Beim nächsten Podcast Probenzimmer hören Sie dann meinen Kollegen Christian Schröder und dann geht es um die Fledermaus von Johann Strauss im Musiktheater an der Wien.
Per amore mi voglio vendicare.
Oh, titolante!
Come on, come on, come on.